Radio Horeb 92.4, Talk- und Musiksendung für München.
Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung für München. Hier bei Radio Horeb sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Oppmann. Schön, dass Sie heute Mittag wieder mit dabei sind. In der nächsten Stunde wollen wir noch einmal auf den Besuch von Papst Benedikt in Deutschland zurückblicken. Unter der Überschrift »Was bleibt vom Papstbesuch?« wollen wir noch einmal auf die zwei Programmpunkte, die am meisten herausgekehrt worden sind in der Presse, einen Blick werfen. Auf die Rede Papst Benedikts im Bundestag und auf das Treffen zwischen Vertretern der evangelischen Kirche in Deutschland und dem Heiligen Vater. Dazu haben wir mit Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, dem Ökumenebeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, und dem Dominikanerpater Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät Trier, hochkarätige Gesprächsgäste für Sie eingeladen. Als Jahrtausendereignis haben viele Christen den Besuch von Papst Benedikt dem 16. in Deutschland gewertet. Schließlich gab es in der Kirchengeschichte noch nicht viele deutsche Päpste, die zu Besuch in ihrer Heimat hätten kommen können. Als historisch wird von vielen Beobachtern auch die ökumenische Begegnung des Papstes mit Vertretern der evangelischen Kirche eingeordnet. Denn allein der Ort, das Augustinerkloster in Erfurt, bedeutete eine Würdigung Luthers durch das katholische Kirchenoberhaupt. Doch diese Geste genügte so manchem evangelischen Mitchristen und Medienvertreter nicht. Vom fehlenden Entgegenkommen des Papstes in zentralen ökumenischen Streitfragen wie einem gemeinsamen Abendmahl oder der Zulassung von konfessionsverschiedenen Ehepartnern zu Kommunion und Abendmahl war in manchem kritischen Fazit zu hören. Was konnte man erwarten? Was bedeutete die Begegnung in Erfurt für die Ökumene in Deutschland? Darüber hat Ulrich Schwab mit Bischof Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg gesprochen, der in der Deutschen Bischofskonferenz für Ökumene-Fragen zuständig ist.
Herr Bischof Müller, einige Vertreter der evangelischen Kirche, auch manche Pressestimmen, haben sich enttäuscht geäußert über das fehlende Entgegenkommen von Papst Benedikt in Erfurt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht diese ökumenische Begegnung verlaufen? Sind Sie zufrieden?
Die Begegnung ist, glaube ich, sehr gut gelaufen. Der Heilige Vater hat das auch verstanden, das Ganze auf den Punkt zu bringen, nicht nur Freundlichkeiten auszutauschen, um das nach außen hin zu bekunden, also eine gewisse Effekthascherei zu betreiben, sondern es geht um das Wesentliche, wie immer bei unserem Papst, nämlich die Gottesfrage, die Christusbegegnung und die Verwirklichung der Gottesgemeinschaft in der Kirche, also Gott, Christus und Kirche. Das sind ja die Hauptthemen des christlichen Glaubens. Und hier stehen wir katholisch und evangelisch vor einer gemeinsamen Herausforderung. Und keiner hat die Sache so gut dargestellt wie der Papst selber. Es gab ja von evangelischer Seite, glaube ich, von vielen auch gute Reaktionen, indem man eigentlich erkannt hat, worum es geht, wenn man natürlich im alten Sinn Ökumene so als Fingerhakeln betreibt. Wer ist am Schluss der Gewinner, und dann kann man vielleicht nur auch enttäuscht sein, aber das können wir auch zurückgeben. Auch wir könnten enttäuscht uns äußern, da ist vielleicht auch von evangelischer Seite zu wenig dem Papst entgegengekommen worden ist in diesen zentralen Fragen, die uns bewegen, dass man auch das Thema, was eigentlich die Kirche ist, die Sakramentalität der Kirche, sehr wenig würdigt, denn das ist ja die Voraussetzung für das Ziel, das doch auch gemeinsam angesprochen wird, nämlich, dass wir wieder zusammen der Eucharistie feiern können. Aber katholisch geht der Weg nicht erst über ein gemeinsames Abendmahl, wie die Evangelischen sagen. Wir haben ja kein Abendmahl, sondern bei uns heißt das Eucharistie, macht einen Unterschied zu bezeichnen vom evangelischen Abendmahl. Und dieser Weg, den wir gehen, der geht einfach nur über die Einheit im Kirchenverständnis. Das umfasst eben auch das Verständnis des sakramentalen Bischofsamtes, das Verständnis des Papstes als Nachfolger Petri. Das sind für uns alles keine Nebensachen, die man einfach weglassen kann, wenn das für die Evangelischen nicht wichtig ist. Aber für uns ist es wichtig und entscheidend und konstitutiv für die Kirche. Und deshalb ist auch diese Äußerung von manchen jedenfalls in der Öffentlichkeit wirklich schädlich für die Ökumene, wenn man so seinen Papst ständig unter die Bringschuld führt. Der Papst soll irgendetwas erbringen, wenn man überhaupt schon diese Metapher annimmt, der Papst muss ein Gastgeschenk mitbringen, dann fragt man auch mal, was die Gastgeber oder die Einladenden selber für Geschenke bringen. Aber der Heilige Vater hat es ja auch ganz deutlich gesagt, es geht hier nicht um einen Geschenkeaustausch, sondern es geht um die Wahrheit, über die ja nicht verhandelt werden kann, wie Tarifpartner bei der Gewerkschaft oder die Fraktionen einer Partei jetzt verhandeln können, sondern es kann nur eine Annäherung geben, indem wir tiefer hineingeführt werden in das Verständnis der uns allen gemeinsam gegebenen, geoffenbarten Wahrheit. Und deshalb auch abschließend jetzt zu diesem Punkt. Der Heilige Vater hat sich wirklich in einer zuvorkommenden Weise verhalten und in einer ökumenischen Offenheit sich gezeigt, aber auch gleichzeitig in einem theologischen und geistlichen Tiefgang, von dem wir alle nur lernen können.
Damit ist eigentlich auch klar, dass Sie der Meinung sind, Papst Benedikt dem 16. bedeutet die Ökumene auch mit der evangelischen Kirche viel. Manche Kritiker haben gesagt, der Papst sei nicht zu Fortschritten in der Ökumene bereit, aber es ist wahrscheinlich nicht so.
Das sind die sogenannten Kritiker, die sich immer unter Fortschritten vorstellen, dass man ihre Vorstellungen erfüllt. Aber der Papst ist nicht einfach ein Geschenkeausteiler, der die Wahrheit des katholischen Glaubens jetzt zur Disposition stellen kann. Also bei dieser Form der Reaktion, da kann man sich doch auch wirklich empört und enttäuscht zeigen. So kann man eigentlich mit uns als Katholiken auch nicht umgehen. Und ich weise, dass diese Umgangsweise mit uns und mit unserem Wahrheitsverständnis weise ich auch jetzt wirklich öffentlich zurück. So geht es einfach nicht mit uns.
Im Mittelpunkt dieses Treffens stand ja auch die Erinnerung an das Wirken von Martin Luther. Es war ja auch eine Wirkungsstätte von Martin Luther, das Augustinerkloster in Erfurt. Trotzdem heißt es, der Papst habe nur sehr zurückhaltend Martin Luther gewürdigt. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist auch wieder die Frage, wer hier seine Vorstellungen einbringt. Ich glaube, wenn man etwas von der ganzen Sache auch versteht und auch die Historie, die Kirchengeschichte kennt und auch die tiefe theologische Problematik, die zwischen uns steht, kann man sagen, eigentlich der Papst ist bis an die Grenze gegangen, das, was man von katholischer Seite eben auch ehrlich zu Luther sagen kann, und hat ja gesagt, diese Luther bewegende eigentliche Frage nach dem gnädigen Gott, das ist auch eine Frage, die wir uns wirklich alle zu eigen machen sollen, gerade heute in einer säkularisierten Zeit, wo der Glaube und die Religion, die christliche Religion, nur funktionalistisch gesehen werden, ist doch die große Thematik, die große Herausforderung, dass wir gemeinsam uns auf die Wurzeln wieder zurück beziehen, nämlich es geht um Gott und es geht um Jesus Christus. Und diese Christozentrik, diese Konzentration auf Jesus Christus als den einzigen Erlöser und Retter aller Menschen, das ist das, was eben der Papst gesagt hat, das Thema bei Luther, das uns auch gemeinsam verbindet und auch zueinander bringen kann. Es kann ihn nicht erwartet werden, und es wird auch niemals so kommen, dass der Papst und die katholische Kirche sagt, ohne Martin Luther hätten wir nicht sozusagen selber zum christlichen Glauben gefunden, oder dass Luther gleichsam ein zweiter Offenbarer neben Jesus Christus ist. Die katholische Kirche hat schon damals 1500 Jahre existiert, und auch Martin Luther hat ja von der katholischen Kirche den christlichen Glauben gelernt, und es widerspricht dem katholischen Glauben zu meinen, viele Jahrhunderte ist einfach das Evangelium verdeckt, und dann kommt jemand und entdeckt es wieder und ist dann gleichsam eine zweite Offenbarungsgestalt neben Jesus Christus. Und die definitiven Widersprüche Luthers zum katholischen Glauben, die können von uns und werden auch niemals von uns akzeptiert werden. Das ist ja immer wieder so latent vorhanden in diesem ständigen Drängen. Wir müssen noch mehr sagen über Luther. Damit wird ja eigentlich von uns verlangt, dass wir eigentlich sozusagen im Sinne einer Nachholökumene jetzt heute evangelisch werden, und das wird einfach nicht der Fall sein. Wir können nur gemeinsam diese Unterschiede bedenken und im tieferen Zugängen zur Wahrheit, die Christus uns geschenkt hat, können wir vielleicht auch zu einem gemeinsamen Verständnis kommen und viele auch Unterschiede dann auch überwinden, aber nicht in dem Sinn, dass die eine Seite die andere Seite zu sich einfach herüberzieht. Und das wird ständig eben von uns verlangt, nicht von allen evangelischen Gesprächspartnern. Gibt es auch sehr viele gute und verständige und auch ehrliche und auch fromme Gesprächspartner, aber bei manchen Stimmen, die in der Öffentlichkeit geäußert werden, da habe ich doch wirklich meine Bedenken, ob es denn wirklich um Ökumene und echte Begegnung geht oder ob sie einfach meinen, die Katholiken müssten jetzt sozusagen im Nachhinein nach 500 Jahren irgendwie den protestantischen Glauben annehmen. Das geht einfach nicht. Das tun wir auch nicht.
Herr Bischof Müller, manche dieser Stimmen haben auch bemängelt, der Papst hätte das Reformationsgedenken nicht erwähnt, das 2017 bevorsteht. Hatten Sie damit gerechnet, dass der Papst was dazu sagen würde?
Ja, der in dem Gespräch mit der EKD vor dem Gottesdienst hat er durchaus vom Reformationsgedenken gesprochen. Jedenfalls sich darauf bezogen, und das ist ja dem Papst, glaube ich, sehr bewusst, dass dieses Datum uns bevorsteht. Aber von evangelischer Seite, von der EKD, ist ja in den voranliegenden Jahren diese Reformationsdekade ausgerufen worden, also diese 10-Jahres-Feier von 2007 bis 2017, ohne dass wir beteiligt gewesen sind. Und es lief ja ursprünglich unter dem Namen Reformationsjubiläum. Das Wort Jubiläum, das heißt, dass man sich darüber freut, dass sozusagen das Evangelium, das unter dem Papsttum verdeckt gewesen wäre, jetzt nun wieder zum Leuchten und gebracht worden ist, dass er einen Durchbruch vollzogen hätte. Und eine solche Geschichtsdeutung kann auch von uns nicht übernommen werden. Ich wundere mich einfach über diese Penetranz auch oder auch Überheblichkeit uns gegenüber, mit der von uns jetzt ständig irgendwie auf irgendeine Weise immer mit neuen Drehungen verlangt wird, dass wir einfach den evangelischen Standpunkt übernehmen. Das hat mit Ökumene nichts zu tun, sondern Ökumene heißt, dass man wirklich sich wechselseitig auch respektiert und annimmt. Und deshalb ist es auch in mehreren Vorgesprächen ja zu der Überzeugung gekommen, das ist ein geschichtliches Datum, das uns beide auch angeht, sowohl die Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind, wie eben auch die katholische Kirche. Und deshalb reden wir eher von einem Reformationsgedenken. Aber das soll jetzt nicht im alten Stil wieder so ein Florettfechten sein und jeder versucht irgendwie nachhinein nochmal den anderen ins Unrecht zu setzen oder sich zu sich herüber zu ziehen, sondern wie der Papst das auch gesagt hat und wie wir es auch beim Internationalen Lutherischen Weltbund und beim Einheitsrat in Rom getan haben, dass wir sagen, das müssen wir jetzt positiv nutzen, um jetzt vor der Welt ein Christusbekenntnis abzulegen. Also Reformation, nicht ein Triumph der einen über die anderen oder ein Wehklagen der einen über die anderen, sondern ein gemeinsames Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Die ganzen Stimmen, die Sie jetzt erwähnt haben, die denken nicht ökumenisch, die denken im alten Sinn konfessionalistisch, gehen mit Vorurteilen immer um gegenüber uns Katholiken und meinen einfach ständig, wir hätten eine Bringschuld. Ich frage diese Leute auch mal, was sind Sie denn eigentlich bereit, uns gegenüber jetzt mal zu konsertieren?
Den gemeinsamen Glauben hat Papst Benedikt auch in den Mittelpunkt seiner Ansprache gestellt. Er hat betont, es wäre für die Ökumene wichtig, dass die Einheit durch tieferes Hineindenken und Hineinleben in den Glauben wächst. Gleichzeitig hat er aber auch daran erinnert, dass die Christen gemeinsam innerhalb der Gesellschaft in bestimmten Fragen vorgehen müssen, in Fragen des Lebensschutzes. Sterbehilfe, PID wären Stichworte, wo das gemeinsame Vorgehen in letzter Zeit vielleicht nicht so sichtbar war. Wie wichtig ist denn der Stellenwert dieses gemeinsamen gesellschaftlichen Vorgehens aus Ihrer Sicht?
Ja, bei uns in dieser paritätischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland ist ein gemeinsames Vorgehen gerade in diesen öffentlich diskutierten ethischen Fragen von höchster Bedeutung. Es ist klar, wenn wir mit zwei Stimmen sprechen, spielen die Politiker uns gegeneinander aus und suchen sich einfach das raus und sagen, das ist doch auch christlich, was ihnen eben gerade am besten in politischen Kram passt. Der Heilige Vater hat ja bei seiner Rede im Bundestag eben gesagt, bestimmte ethische Grundfragen, gerade auch was die Menschlichkeit des Menschen angeht, das Humanum, das ist nicht einfach im politischen Tagesgeschäft verhandelbar, sondern hier hat er die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte auch angemahnt, die Würde des Menschen, die doch christlich eben die Gottebenbildlichkeit heißt, die uns von Gott verliehen worden ist. Und deshalb gilt es beiderseits, dieses Zeugnis abzulegen, aber auch sich konkret in der politischen Umsetzung, auch in der öffentlichen Diskussion dafür stark zu machen, dass die Würde eines Menschen unveräußerlich ihm zukommt, vom ersten Augenblick der Empfängnis bis zum letzten Atemzug, also bis zu einem wirklich natürlichen Tod und nicht einem künstlich herbeigeführten Tod, etwa im Sinne der Euthanasie. Und dieses gemeinsame Bekenntnis und gemeinsame Wirken in die Gesellschaft ist nicht nur so politisch-taktisch notwendig, dass man besser ankommt, sondern ist deshalb so wichtig, weil es aus den gemeinsamen Grundlagen herauskommt und deshalb auch ein echtes ökumenisches Handeln ist und auch der Ökumene, die in dem Besseren zusammenwachsen, wenn wir gemeinsam Zeugen sind für das Lebensrecht eines jeden Menschen, dann können auch langen gehegten Aversionen und Vorurteile gegeneinander oder die wechselseitigen Unterstellungen, falsche Motive können auch überwunden werden. Dann können wir uns ernsthaft auch den echten dogmatischen Gegensätzen zuwenden und vielleicht dann doch manche Brücken zueinander finden, ohne dass die eine Seite sich einfach der anderen unterwirft und sich aufgibt.
In der Talksendung befassen wir uns heute mit der Frage, was bleibt vom Papstbesuch in Deutschland hier bei Radio Horeb? Und dazu ist Ulrich Schwab zum Thema Ökumene im Gespräch mit dem Regensburger Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, dem Ökumenebeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Wie Bischof Müller die Impulse des Papstbesuches für die Ökumene und die katholische Kirche in Deutschland rückblickend beurteilt, darüber sprechen wir gleich mit ihm hier auf der 92.4. Was bleibt vom Papstbesuch in Deutschland? Dieser Frage gehen wir heute in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb nach. Und dazu ist Ulrich Schwab gerade zum Thema Ökumene im Gespräch mit Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, dem Ökumenebeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz.
Herr Bischof, denken Sie, gab es aus der Begegnung in Erfurt einen Gewinn für die Ökumene in Deutschland in Ihren Augen?
Ja, das ist auf jeden Fall anzunehmen, denn ich glaube, dass uns das wirklich gut tut, dass der Heilige Vater mit niemand sonst mit höchster theologischer Kompetenz, aber auch mit einer großen geistlichen Dichte und einer langen Lebenserfahrung einfach gesagt hat, worauf es wirklich ankommt, nämlich auf Gott. Ohne Gott ist alle Ökumene ja ein sinnloses Unterfangen. Da wäre es ja nur ein bisschen politisch-taktische Bewegung, die Gottesfrage steht im Mittelpunkt. So wie eben auch für Luther diese Heilsfrage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, im Mittelpunkt gestanden hat. Und das ist eine Ermunterung, aber auch eine Ermahnung, wirklich auf die zentralen Themen hinzugehen und nicht nur mit äußerlichen, pragmatischen Dingen abzugeben, nur das oder jenes mal irgendwie, was angeblich dann von den Medien vorgetragen wird, was irgendwie eine Erleichterung ist oder ein angeblicher Fortschritt, dass das wirklich das Zentrum in den Mittelpunkt kommt.
Wenn wir über diese ökumenische Begegnung hinaus nochmal auf den Papstbesuch zurückschauen, im Rückblick wird als eine wichtige Botschaft des Papstes von vielen diese Freiburger Konzerthausrede genannt. Der Papst hat die Kirche in Deutschland ermahnt, sie brauche eine Entweltlichung. Wie verstehen Sie das?
Ja, das ist auch wieder falsch verstanden worden. Es geht nicht um die Kirche-Staat-Beziehung, um all diese Dinge, die auch im Grundgesetz uns vorgegeben sind, dass wir zum Beispiel Träger freier Schulen oder kirchlicher Schulen sein können, dass wir auch in der Öffentlichkeit präsent sind, dass das gesellschaftlich und rechtlich auch alles abgesichert ist, sondern es geht um eine Entweltlichung, dass wir uns in diese Strukturen jetzt nicht so hineingeben und so drauf verlassen, dass eigentlich der Geist verloren geht, der auch diese Strukturen trägt und die Mittel zur richtigen Anwendung bringt, die wir auch haben und die wir auch brauchen. Für die Caritas zum Beispiel brauchen wir natürlich auch die materiellen Mittel. Wir brauchen die Leute, die auch gut professionell ausgebildet sind, in der hohen Komplexität, etwa der Medizin und der Pflegeberufe in der heutigen Zeit. Und dafür brauchen wir natürlich auch die materiellen Mittel, deutsch gesagt die Finanzen, die auch dann von der Öffentlichkeit zum Teil mitgetragen werden, aber auch Kirchensteuer finanziert sein müssen. Aber das reicht nicht aus. Diese Strukturen und Vorgegebenheiten müssen mit Leben erfüllt werden, also mit dem Geist Jesu Christi. Und nur der Geist Jesu Christi kann diese Mittel dann auch dazu benutzen, dass unsere Gesellschaft humaner wird und dass die Liebe Jesu Christi auch gegenüber einem kranken oder ausgestoßenen und verlassenen, sterbenden Menschen zum Leuchten kommt. Und darum geht es, wie auch in den anderen Fällen, ist es so, dass dann immer aus einem so großen, weiten Kontext und Horizont, den der Heilige Vater uns vorgibt, dann irgendwelche Dinge herausgegriffen werden, Halbsätze, und das wird dann verbunden mit irgendwelchen Erwartungen oder Befürchtungen oder vorgefassten Meinungen. Und dann meint man immer, den Papst dann für seine eigenen Sachen instrumentalisieren zu können. Und das ist einfach auch keine Art und Weise, wie man sich dem Papst oder einem Bischof oder auch einem Priester in seiner Predigt gegenüber verhält. Es geht darum, das Wort Gottes zu verkünden, die Wahrheit Jesu Christi in die Welt hineinzuführen. Wir sind in der Welt und dienen den Menschen, aber wir sind eben nicht von der Welt und von dem Geist dieser Welt. Man kann die Kirche nicht unter den Gesichtspunkten einer politischen Wirksamkeit oder mit Propaganda-Möglichkeiten jetzt weiterbringen, wie das im Geist dieser Welt da ist, wo es um Macht und Geld und Vorteile geht, sondern nur im Geiste der vorbehaltlosen Liebe Jesu Christi. Das meint der Papst mit der Entweltlichung. Mhm. Aber damit wir so tiefer Christen sind und ganz von Christus her leben und so wie Christus auch dann in die Welt hineingekommen ist und sein Leben hingegeben hat für das Leben der Welt.
Herr Bischof, wie schätzen Sie den Papstbesuch insgesamt in seiner Bedeutung für die Kirche in Deutschland heute ein?
Ja, das war sicher eine ganz heilsame Wirksamkeit über all diese Tage. Denn wir sind ja in Deutschland doch der Gefahr, uns irgendwie so gesellschaftskonform zu verhalten und meinen, wenn wir jetzt irgendwie bei den Medien oder bei den Politikern gut ankommen und von denen gut Noten bekommen, dann seien wir schon auf dem richtigen Weg. Der Heilige Vater hat das in einer ruhigen, eindringlichen, aber ich glaube auch für jeden verständlichen Weise sehr deutlich gemacht, dass der Weg der Kirche der Mensch ist, wie es Johannes Paul II. Gesagt hat, aber dass der Mensch in Jesus Christus seine Mitte und seinen Grund und seinen Halt findet, denn Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und glaube, der Heilige Vater hat uns in der Kirche in Deutschland, aber auch in Europa, überall, wo man das gesehen hat, in der Welt, glaube ich, einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, dass das sowohl zu einer Verchristlichung der Kirche führt, einer Christuszentrik, dass die Kirche aber dann eben auch von Christus her der Welt dient, indem sie die Welt heiligt und die Menschen von der Gottferne wegführt, der Sinnlosigkeit einer bloß materialistisch ausgerichteten Lebensweise, und dass die Menschen hingeführt werden zur Erkenntnis ihres Lebenssinnes, der Fülle, zu der sie eigentlich gerufen sind, und dass jeder Mensch auch etwas mitbekommt von dieser inneren Freude und der Leichtigkeit auch des Daseins, die dann gegeben ist, wenn man sich ganz und gar auf Jesus Christus einlässt.
Eine durchweg positive Bilanz zieht also Bischof Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg über den Besuch Papst Benedikts in Deutschland. Mit dem Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz hat Ulrich Schwab über sein Fazit aus dem Papstbesuch und die Ereignisse der ökumenischen Begegnung mit der Spitze der EKD im Erfurter Augustinerkloster gesprochen. 13:29 ist es. Sie haben die Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb eingeschaltet und wir stellen heute die Frage, was bleibt vom Papstbesuch in Deutschland? Und ein zweiter vielbeachteter Programmpunkt neben dem Treffen in Erfurt war die Rede Papst Benedikts im Deutschen Bundestag. Über die Anregungen, die der Papst dabei den Bundestagsabgeordneten gegeben hat, sprechen wir gleich mit dem Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät Trier, Dominikanerpater Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Unser Thema in der Talk- und Musiksendung heute hier bei Radio Horeb ist die Frage, was bleibt vom Papstbesuch in Deutschland? Eben haben wir schon über die ökumenischen Schwerpunkte des Besuchs von Benedikt XVI. Gesprochen. Jetzt wollen wir uns dem zweiten Schwerpunkt seiner Reise zuwenden. Was war nicht alles im Vorfeld der Reise Papst Benedikts in sein Heimatland über die Einladung zu einer Rede vor dem Deutschen Bundestag diskutiert und gestritten worden? Mit dieser Rede würde die Trennung zwischen Staat und Kirche aufgehoben werden. Der Papst solle doch lieber in der Kirche predigen und nicht im Deutschen Bundestag. Protestkundgebungen, zu denen Zehntausende Teilnehmer erwartet wurden, waren im Vorfeld organisiert worden. Abgeordnete riefen zum Boykott der Papstrede auf. Viel Aufregung also im Vorfeld. Aber wie so oft wurde dann alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Vor einem doch sehr gut gefüllten Bundestag hielt Papst Benedikt eine, auch von der Presse in Deutschland, viel beachtete und positiv bewertete Rede. Dabei schrieb er auf charmante und teils witzige Weise den Abgeordneten so manches für die Zukunft ins Stammbuch, über das noch länger diskutiert werden wird. Zusammen mit dem Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät Trier, dem Dominikanerpater Professor Dr. Wolfgang Ockenfels, möchte ich nun auf einzelne Schwerpunkte dieser Rede etwas näher eingehen. Herr Professor Ockenfels, der Papst hat die Politiker ja aufgefordert, ihre Entscheidungen mit einem hörenden Herzen zu treffen während seiner Rede im Deutschen Bundestag. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für Politiker in unserer heutigen Zeit?
Ja, das hörende Herz bedeutet zunächst einmal auch die Fähigkeit, überhaupt zuhören zu können, auch was der politische Gegner sagt und eigentlich meint. Dazu gehört schon eine Bereitschaft der Aufmerksamkeit. Und überdies meint natürlich der Papst hier den biblischen Begriff des Herzens, das heißt also hier nach dem heiligen Paulus auch das Gewissen. Das Gewissen eines jeden Menschen, auch die Heiden können also am ewigen Gesetz partizipieren. Das bedeutet also, dass ihnen das Gesetz sozusagen ins Herz geschrieben ist. Und da sollte man erstmal auf sein eigenes Herz auch hören können.
Politiker stehen in unserem demokratischen Parteisystem ja oft unter einem Fraktionszwang und wollen ja auch in der nächsten Wahlperiode wiedergewählt werden. Gutes Beispiel ist gerade im Moment die Diskussion um den Euro-Rettungsschirm. Da stehen sie ja oft in der Zwickmühle zwischen Entscheidungen, die populär sind, aber nicht ihrem Gewissen oder, wie der Papst es ausdrückt, Herzen entsprechen. Muss hier nicht vor allem auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft oder auch im ganzen System stattfinden?
Ja, zunächst einmal ist ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten sogar in unserem Grundgesetz garantiert. Also darauf kann man sich dann auch berufen. Nur wer das dann tut, zieht dann oft den Kürzeren. Und die Fraktionen, die natürlich auf Mehrheitsbeschaffung aus sind, die lassen sich das nicht gerne bieten, wenn einige ihrer Abgeordneten ausbüchsen oder eben nicht der Mehrheit entsprechend einfach folgen. Da gibt es einige Abgeordnete, die ganz klar gesagt haben, nein, das ist eine Gewissensfrage und ich entscheide so, nicht wie die Fraktionsmehrheit das mir vorschreibt, sondern so wie das Gewissen es mir sagt. Und dazu gehört natürlich schon eine Portion Tapferkeit, ja, gegen diesen Opportunismus, der sehr weit verbreitet ist im politischen Geschäft, wo es um Macht geht. Und hier sollte man gerade als Kirche also mal auf den heiligen Thomas Morus verweisen, in dem ja der Gebrauch seiner Gewissensfreiheit den Kopf gekostet hat. Das ist ein Märtyrer der Gewissensfreiheit. Nur Märtyrer, wissen Sie, gibt es eigentlich nur sehr wenige und die Bereitschaft, hier Nachteile zu erleiden, ist sehr gering entwickelt.
Gehen wir nochmal weiter in der Papstrede an den Deutschen Bundestag. Da mahnt der Papst ja auch an, dass Mehrheiten nicht automatisch das Recht auf ihrer Seite haben müssen. Jedoch haben ja Politiker in einer Demokratie die Mehrheit in einem gewählten Gremium zu achten. Bedeutet das im Rückkehrschluss, dass gegen falsche Mehrheiten Politiker durchaus nicht blinden Gehorsam leisten sollen, wie Sie es eben auch schon mal angedeutet haben? Oder wie kann dieser Widerstand in einer Demokratie denn dann aussehen?
Nun, Widerstand gibt es als Notwendigkeit vor allem in totalitären Diktaturen. Und da ist das sehr, sehr riskant. Das kann auch mit dem Leben spielen heißen, wenn man hier gegen die Herrschaften Widerstand leistet. Natürlich, Christen sollten hier gewaltlos Widerstand leisten, respektive es genügt ja auch schon, Opposition tapfer zu vertreten. Nein, ich meine, das Mehrheitsprinzip ist nicht das letzte Wort in der Politik. Sie sehen ja auch am Beispiel der Weimarer Republik 1933, dass das Mehrheitsprinzip der Demokratie ja gerade durch die Mehrheiten außer Kraft gesetzt worden ist. Da ist also ein Selbstwiderspruch drin. Mehrheiten können das Mehrheitsprinzip wieder aushebeln und das führte eben auch dann zu einer Diktatur. Also das Mehrheitsprinzip ist schon eine wichtige demokratische Regel, aber eben rein formal und man müsste hier inhaltlich einmal fragen, ob die Mehrheit immer im Besitz der Wahrheit oder des Rechtes ist. Und das ist dann eine inhaltliche Auseinandersetzung, der wir uns in der Demokratie besonders stellen müssen. Und hier ist dann nicht der Widerstand so sehr gefragt, sondern eine tapfer bewährte Opposition.
Also auch eine Mehrheit sollte jederzeit in ihrer Gültigkeit hinterfragt werden können.
Aber sicher, das ist ganz evident. Also dort, wo eine Mehrheit also blühenden Blödsinn bringt oder auch ganz große Unmenschlichkeiten hervorrufen kann. Also das ist kein Automatismus. Darum muss die Frage nach Recht und Unrecht hier neu gestellt werden und diese Unterscheidung und die Fähigkeit des Menschen, diese Unterscheidung zu treffen, wird vorbereitet werden müssen. Und ich glaube, daran hapert es vor allem in der politischen Bildung.
Hat der Papst ja auch bemängelt in seiner Rede, dass es heute sehr, sehr schwierig ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden, weil oft wird ja auch, sagen wir mal, ein Unrecht mit guten Argumenten heute verkauft in manchen Situationen. Was können denn in unserer Zeit deutliche Indikatoren sein, um Recht von Unrecht unterscheiden zu können?
Ja, es gibt durchaus Kriterien dafür. Die haben wir schon in der Naturrechtslehre entwickelt, schon im Mittelalter. Also dass eine Regel nur dann gilt, wenn sie wirklich für alle gilt und nicht nur für einzelne Privilegierte. Also muss eine Regel universalisierbar sein, ja, und sie muss vor allem reziprok gelten. Und da haben wir schon eine ziemlich allgemeine, aber doch auch bestimmende Erklärung dieser Frage, die ja auch in der goldenen Regel angesprochen wird. Ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und überdies, was Inhalte betrifft von Recht und Unrecht, so sind diese auch festgelegt in den 10 Geboten. Die 10 Geboten, die bieten uns inhaltliche Kriterien, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und das ist nun nicht bloß eine, wie man früher gesagt hat, eine Erfindung des Moses oder so, sondern das ist eine geronnene Menschheitserfahrung, die also hier durch Gott selber bestätigt wird und die auch über Kulturen und Geschichtsepochen hinweg Gültigkeit beanspruchen können. Also man sollte sich wieder an die 10 Gebote halten. Das wäre mein Vorschlag.
Herr Professor Ockenfels, der Papst hat ja auch in seiner Rede bemängelt, dass in unserer Zeit oft eine positivistische Vernunft vorherrsche, die alle klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft setzt. Daher fordert er zu einer öffentlichen Diskussion auf, wie dieses Verhältnis wieder zurechtgerückt werden kann. Was muss bei einer solchen Diskussion vor allem bedacht werden, um hier wieder auf ein ausgeglichenes Verhältnis zu kommen?
Ja, das ist der Appell daran, dass unsere Vernunft eben nicht nur eng geführt ist auf empirische Erfahrungsgegenstände, sondern dass wir einen weiteren Vernunftbegriff benötigen, nämlich der auch allgemeine Wert und Strukturen erkennen kann. Wert- und Sinnstrukturen erkennen kann. Und das ist also der Gedanke einer vorpositivistischen Vernunft, wie sie in der Metaphysik oder im Naturrechtsdenken klassisch vorgebildet ist. Und daran sich mal wieder zu erinnern, dass die Vernunft eben nicht bloß eine Art zweckrationale Vernunft ist, die also hier in der Naturwissenschaft oder in der Technik vorherrscht, sondern dass wir eine vernünftig begründete Ethik brauchen für unser praktisches Handeln in allen Bereichen, besonders in der Politik. Und dazu brauchen wir einen weiteren Vernunftbegriff und nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch zugleich ethisch zu rechtfertigen. Das ist die Intention des Papstes.
Am Schluss seiner Rede bringt Papst Benedikt die schöpferische Vernunft in der Natur mit ein, nach der sich auch der Mensch nicht selbst schaffen und machen kann. Ist diese schöpferische Vernunft in den letzten Jahren bei Entscheidungen, wie zum Beispiel vor kurzem bei der PID oder bei Entscheidungen zur Stammzellforschung, da auch viel zu wenig in den Beratungen mit eingeflossen?
Ja, ganz gewiss. Also die Vernunft ist zunächst einmal eine wertvernehmende Vernunft, bevor sie schöpferisch agiert. Und darum ist dieses eine zuhörende Vernunft, ein hörendes Herz, in diesem Sinne einer praktischen Vernunft, durchaus notwendig, bevor sie dann auch selber schöpferisch ist. Nur der Mensch lebt hier von Vorgegebenheiten. Er selber ist sich ja vorgegeben sozusagen. Er kann sich nicht selber schaffen, er kann sich auch nicht selber erlösen. Er ist also auf Vorgegebenheiten angewiesen. Und dazu gehört eben auch der Begriff der Humanität. Dazu gehört also das Tötungsverbot, die eben schon genannten 10 Gebote, die Menschenwürde und so weiter, die sind dem Menschen vorgegeben. Und leider Gottes hat man das zu wenig beachtet, gerade in der parlamentarischen Debatte über die PID, die ja ganz klar gegen das Tötungsverbot verstößt und die auch eine Art Selektion von lebenswertem oder lebensunwertem Leben vorzunehmen beabsichtigt. Und hier ist, glaube ich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir eine Vernunft benötigen, die jetzt nicht völlig kreativ was ganz Neues entdeckt, sondern den alten Adam sozusagen wieder neu entdeckt und eben die Schöpfungsordnung berücksichtigt, zu der der Mensch ja auch gehört. Der Mensch ist auch ein Naturwesen und Natur hier ist so eine Schöpfung Gottes und der Mensch als Geschöpf ist hier seinem Schöpfer gegenüber verantwortlich und sollte auch seinen Willen gehorchen, damit das Leben überhaupt gelingen kann.
Rückblickend auf die Rede Papst Benedikts, die ja auch in der Presse viel positive Resonanz hervorgerufen hat, Herr Professor Ockenfels, wie sehen Sie die Diskussionen um die Rechtsmäßigkeit der Rede, die im Vorfeld ja für so viel Aufsehen gesorgt hat?
Ja, das waren also die notorischen Neugler und auch leider Ignoranten in bestimmten Parteien, die das Thema hier aufgeworfen haben, ganz zu schweigen von einigen Medien, denen eine Papstrede im Parlament doch so eine Art Dorn im Auge gewesen ist. Aber die messen auch mit zweierlei Maß. Ja, die sagen, also es sollte kein Religionsführer dort reden. Aber zum Beispiel die Queen, wenn die englische Königin im Parlament hier bei uns reden würde, da hätte keiner diese Frage aufgeworfen, obwohl sie ja sozusagen die Chefin ja der anglikanischen Kirche ist und zugleich souverän oder ja, jedenfalls auch den Staat repräsentiert. Und beide Dinge fallen ja auch im Papsttum zusammen. Der Papst ist also auch ein Souverän im völkerrechtlichen Sinne, dann aber eben Repräsentant und Leiter einer Religionsgemeinschaft. Und sich darüber zu mokieren, hat sich ja auch als sehr kleinkariert herausgestellt.
Der Papst hat zum Abschluss seines Besuches die Kirche vor einem zu starken Verankertsein in der Welt gewarnt und eine Entweltlichung gefordert. Dies hat nun eine breite Diskussion ausgelöst, wie der Papst dies gemeint haben könnte. Herr Professor Ockenfels, wie sehen Sie diese Forderung von Papst Benedikt?
Ja, auch das gehört zur Kirchengeschichte, dass von Zeit zu Zeit, vor allem dort, wo die Kirche allzu reich und schwammig geworden ist, zu stark integriert in politische Machtverhältnisse oder auch in ökonomische Zusammenhänge, dass dort Leute aufstehen und sagen, ja, ihr verkennt das eigentliche Wesen der Kirche. Also die Armutsdebatten im Mittelalter sind ein gutes Beispiel dafür. Dominikaner und Franziskaner sind deswegen gegründet worden, zu einer Reform der Kirche zu kommen, sich zu lösen aus diesen Abhängigkeiten der Welt. Und Welt meint hier Geschichte und Gesellschaft hauptsächlich. Und in der Geschichte und in der Gesellschaft gibt es also Kräfte, die die Kirche ganz gerne aufsaugen würden. Und wir müssen uns gegenüber der Welt dann auch gewissermaßen abschirmen können, vor allem dort, wo sie mit Zumutungen auf uns zukommt. Also passt euch nicht dieser Welt an, es ist schon eine alte Aufforderung der Heiligen Schrift. Und dass wir nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt leben und für diese Welt da sein sollen auch, ist ganz klar und setzt voraus, dass wir uns aber auch von dieser Welt distanzieren, insofern sie uns vom Eigentlichen und der eigentlichen Botschaft Christi abzuhalten in der Lage wäre.
Herr Professor Ockenfels, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Oppmann.
Mit Professor Dr. Wolfgang Ockenfeld, dem Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät Trier, habe ich über die vielbeachtete Rede Papst Benedikts im Deutschen Bundestag gesprochen. Die Ansprachen des Heiligen Vaters, die er während seines Besuchs in Deutschland gehalten hat, werden also noch für viel Gesprächsstoff in seinem Heimatland sorgen. Soweit unsere Aufarbeitung der Frage, was bleibt vom Papstbesuch in Deutschland? Wenn Sie, liebe Hörer von Radio Horeb, diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann haben Sie ab morgen in unserem Podcast auf www.horeb.org die Gelegenheit dazu. Dort finden Sie unter anderem auch alle Ansprachen, die Papst Benedikt bei seinem Deutschlandbesuch gehalten hat. Hier im Programm von Radio Horeb geht es jetzt gleich um 5:05 mit den Weltnachrichten weiter und um 14:00 mit der Sendereihe Spiritualität. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Noch einen schönen Tag und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Ralf Oppmann.